Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Wir machen die 200 voll und es könnte wirklich keinen besseren Zeitpunkt geben als am Tag nach dem größten Triumph in der Karriere des Big John Henderson. Der Highlander ist Major Champion. Schottland gewinnt den World Cup of Darts in Jena mit Peter Wright und eben John Henderson. Wer hätte das gedacht? Wir rollen die 4 Tage in Jena jetzt auf in der nächsten knappen Stunde hier bei Checkout, der Darts Podcast. Mein Name ist Kevin Schulte. Schöne Grüße an alle Hörerinnen und Hörer und natürlich an Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
Servus Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
Ja, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Bevor wir über den World Cup of Darts ausführlich sprechen und am Ende auch noch einen kleinen Ausblick werfen auf das nächste Turnier am kommenden Wochenende, dem Nordic Darts Masters, noch eine Bitte: Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine Bewertung bei Apple Podcasts. Am besten natürlich 5 Sterne, würde uns riesig freuen. Ansonsten gilt wie immer, Checkout gibt's überall, wo es gute Podcasts gibt. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und natürlich bei Sport1. So, und jetzt gehen wir aber rein in die World Cup Analyse. PDC Major Champion Peter Wright, das ist wahrlich nichts Neues, da füllt sich die Trophäensammlung immer mehr, aber PDC Major Champion John Henderson, das kam vollkommen aus dem Nichts, Christian.
Absolut, Kevin, aber ganz ehrlich, Big John Henderson gewinnt den World Cup of Darts, das hört sich und fühlt sich so verdammt gut und so verdammt richtig an.
Vor allen Dingen, weil sein Anteil daran wirklich sehr, sehr groß ist. Wir werden das jetzt am besten chronologisch aufdröseln, fangen beim Donnerstag an. Aber wenn wir dann so in die späteren Turnierphasen blicken werden, da fällt natürlich jetzt in der Retrospektive ganz klar auf, dass John Henderson da echt einen großen Anteil hat. Im Finale war es dann eher Peter Wright, der den MVP gestellt hat, der Schotten. Aber auf dem Weg dahin in den Doppeln, John Henderson hatte da eine ganz wichtige Rolle, war ja die Nummer 1 der Schotten dann in den Doppel und hat dann auch immer die Match Darts genommen und gecheckt. Also wirklich eine tolle Leistung. Und wer hätte das gedacht, dass Schottland wirklich ohne Henderson dafür mit Henderson gewinnt? Ich jedenfalls nicht. Und ja, ich denke, so viele von euch da draußen wird es auch nicht gegeben haben, die das getippt haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in die erste Runde zunächst. Also wir fangen einfach chronologisch an am Donnerstagabend. Da ging es ja los. Unter anderem auch Schottland, der spätere Turniersieger, bereits im Einsatz. 5-0 gegen China, das war nicht der Rede wert. Ansonsten auch alle weiteren gesetzten Teams am Donnerstag ohne Probleme durchgekommen. Da rede ich über Australien, 5-0 gegen Italien. Da rede ich über die Niederlande, 5-1 gegen Dänemark. Da rede ich über Wales, 5-2 gegen Finnland. Ordentlicher Auftritt der Finnen, die Waliser dennoch halbwegs entspannt weitergekommen. Ja, was ist so dein Fazit von dem Donnerstag, gerade mit Blick auf die favorisierten Teams?
Also die Favoriten haben sich wirklich auch vom Ergebnis her keine Blöße gegeben. Und ich fand, das war auch ein sehr interessanter erster Tag, war auch ein guter Mix. Es ging zum Beispiel auch los mit Litauen und Ungarn. Da hat man schon so gemerkt bei den Protagonisten, da ist das Ärmchen noch ein bisschen flatterig. Da hat man schon die Nerven gesehen. Dann das zweite Spiel Polen-Tschechien, finde ich, das beste Spiel dieser ersten Runde gewesen. Singapur hat mich auch sehr überrascht gegen Gibraltar, dann die US-Amerikaner, aber dann natürlich auch, dass sich die Schotten überhaupt keine Blöße geben, dass die Niederländer sehr gut in das Turnier auch gestartet sind. Wales hat sich gut verkauft. Marco Kantele hat dafür Finnland nochmal so ein paar Akzente setzen können. Aber alles in allem muss man ja auch sagen, vom Ergebnis her für die großen Nationen war das wirklich sehr klar. Das hatte man in den vergangenen Jahren auch immer schon mal anders erlebt. Also das war auch für mich so eine kleine Überraschung gewesen, möchte ich es mal nennen. Auch wenn man sich mal die Gegner anguckt, China, Dänemark, Finnland, Italien waren jetzt nicht so wirklich Schwergewichte dabei, wo man vielleicht hätte stolpern können. Aber trotzdem auch im Doppel, da spielt man ja nur einmal im Jahr wirklich kompetitiv bei der PDC, dass man dann auch wirklich so klar von den Ergebnissen, von den Gesetzen her durchkommt. Das war schon wirklich auch für mich zumindest interessant zu sehen. Ich hätte gedacht, vielleicht eine Nation tut sich ein bisschen schwerer vom Ergebnis.
Ja, am Ende musste Wales ja fast noch so ein bisschen zittern, weil eben Kantele allen voran für die Finnen da echt noch ein bisschen ja fast gezaubert hat für seine Verhältnisse. Aber alles in allem wirklich ein sehr klarer Abend und ich muss auch sagen, es lag dann doch mehrheitlich auch an den Gegnern. Also so krass sind die Doppel jetzt nicht aufgetreten. Ich denke, das war das, was man von den Favoriten erwarten konnte. Aber die Gegner waren dann doch einfach nicht die Schwergewichte dieses World Cups. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Dänen, die gegen die die Niederlande ja sogar das erste Leg gewinnen, dann aber mit 5-1 verlieren. Und trotzdem hatte man das Gefühl, so weit weg waren sie gar nicht in den einzelnen Legs. Und ja, generell Dänemark vielleicht auch so ein kleiner, in Anführungsstrichen, Aufreger. Andreas Töft-Jørgensen, der sich hoffentlich nicht am Kaugummi verschluckt hat. Das war einer der Dänen, die Marcel Skorpion im Übrigen auf der Challenge-Tour bezwingen konnte. Ich hatte am Donnerstag mit ihm geguckt und war auf jeden Fall ganz lustig, sich diese vom Auftreten völlig gegensätzlichen dänischen Spieler anzuschauen und zu wissen, dass Töft-Jørgensen jetzt gegen Marcel da mit 2-5 aus der Challenge-Tour gegangen ist. Und ja, alles in allem, das sind aber auch so die Geschichten, die, finde ich, der World Cup schreibt. Man hat enorm viele Spieler, die man sonst im gesamten Jahresverlauf ja überhaupt nicht zu Gesicht bekommt.
Definitiv nicht. Und was mir da auch immer sehr auffällt, ist, gerade wenn wir solche Nationen dann auch haben mit Spielern wie eben Dänemark, die du eben gerade auch schon angesprochen hast, Töft-Jørgensen oder dann zum Beispiel die Jungs aus Gibraltar. Was mir da auch immer auffällt, ist, dass wenn ich mir mal so das Wurfbild auch angucke, eines Peter Wright zum Beispiel oder eines Gervin Price, eines Michael van Gerven, eines Johnny Clayton und wie sie alle heißen aus der Weltspitze, und dann siehst du da, wie so die Jungs aus Gibraltar werfen oder dann eben Töft-Jørgensen, und da fällt einem schon auf, der Unterschied zwischen wirklich den absoluten Weltklasse-Spielern und dann eben ja Spielern, die vielleicht mal irgendwann das richtig professionell betreiben wollen, an der Art und Weise, wie die Darts stecken, vom Winkel her, die Streuung natürlich auch, die da drin ist. Also da finde ich, wird einem nochmal dieser Unterschied dann auch wirklich zwischen den absoluten Pros und diesen ja so semi-professionellen Spielern nochmal richtig deutlich in Erinnerung gerufen.
Wir hatten dann aber auch noch ein richtig großes Highlight an dem Abend, ganz früh im zweiten Match, Tschechien gegen Polen. Man hatte sich natürlich schon so ein bisschen was erwartet. Immerhin ein Duell, ein Erstrundenduell zweier ungesetzter Nationen, die aber allesamt Tourcard-Holder sind. Sedlacek und Gavlas gegen die Polen um Ratajski und Kitschuk. Und das war ja ein atemberaubend gutes Match. Also Ratajski hatte, glaube ich, am Ende einen Average von 119 Punkten. Kitschuk natürlich drunter, aber insgesamt ein zusammengefasster Average der Polen von knapp 105, die Tschechen bei 103 und gehen mit 2-5 unter, in Anführungsstrichen, gegen die Polen. Also das war eine Begegnung, die eigentlich kein Verlierer verdient gehabt hat.
Es war das Highlight an diesem ersten Tag gewesen, an diesem Donnerstag, und der große X-Faktor in diesem Spiel war wirklich Christoph Ratajski gewesen. Du hast das schon gerade vollkommen richtig gesagt, Kevin, dieser Average von Christoph Ratajski, wenn man nur mal das zusammenrechnet, was er alleine gespielt hat, das war wirklich atemberaubend. Der hat ja gefühlt kaum was verpasst, 180er auch geworfen, der hat sehr gut dann auch wirklich diese Legs auch gespielt, und da ist es natürlich dann auch schwierig, weil du diesen Überspieler drin hast in dieser Partie und Kitschuk natürlich auch ihm geholfen hat mit seinem wirklich guten Scoring, und dann reicht es am Ende nicht, dass Gavlas und Evil Charlie, Karel Sedlacek, dann auch wirklich eine sehr gute Partie spielen, weil du auf der anderen Seite Kitschuk hast, der das gleiche Niveau spielt wie die anderen beiden, und dann eben Christoph Ratajski, der nochmal alle überstrahlt, und man hat das ja auch richtig gut gesehen bei Adam Gavlas, als er dieses High-Finish dann nochmal rausnimmt, wo er dann zurückgeht zu Karel Sedlacek und abklatscht, was wirklich ein tolles Finish war, und dann auch so in ihn oder an ihn blickt und dann sagt, ja, war zwar ein gutes Finish, aber wird wahrscheinlich nicht reichen, weil sie einfach auch gespürt haben, diese Polen oder speziell Christoph Ratajski, die waren an diesem Abend wirklich unplayable. Also selbst wenn die Tschechen da noch 2, 3, vielleicht sogar 4 Punkte auf den Average draufgepackt hätten, selbst das hätte wahrscheinlich nicht gereicht, weil Ratajski, da hätten Sedlacek und Gavlas werfen können, was sie wollen, den hätte nichts erschreckt an diesem Abend.
Und da muss man dann eben konstatieren, da hatten eben die gesetzten Nationen auch echt Glück, dass sie eben nicht gegen die Tschechen ran mussten und von schon gar nicht gegen die Polen oder auch gegen die Österreicher, über die wir gleich natürlich ausführlich sprechen werden. Das waren ja auch alles ungesetzte Nationen, die dann auch eben hätten früh zum Gegner werden können. Wurden sie dann nicht, und auch am zweiten Abend, darüber lass uns jetzt gerne sprechen, sind alle gesetzten Mannschaften weitergekommen. Und ich würde ganz gerne einsteigen natürlich mit dem Auftritt der deutschen Mannschaft. Gabriel Clemens und Max Hopp gewinnen gegen Jeff Smith und Matt Campbell, die Kanadier. Da muss man schon sagen, das war so die Partie, wo man echt nicht ganz wusste, in welche Richtung würde es auspendeln. Und es war dann auch das erwartete, umkämpfte Duell mit besserem Ausgang für die Deutschen. 5-3 am Ende nach einem wirklich sehr, sehr nervösen Beginn. Und Clemens und Hopp haben es ja auch hinterher gesagt, sie waren einfach insgesamt über das gesamte Spiel hinweg nervös. Ich hatte aber auch das Gefühl, das ging den Kanadiern genauso.
Ja, also es war eine Partie, auf die wir uns alle auch gefreut hatten, vor der man natürlich aus deutscher Sicht Respekt hatte, weil man natürlich auch wusste, zu was Smith und Campbell in der Lage sind. Und dann ist es das erwartet enge, umkämpfte Match geworden. Nur es war nicht ganz das Niveau, was man sich sicherlich erhofft hatte. Es ging ja auch schon sehr nervös los, wo dann auch die beiden Teams viel am Doppel vorbeigeworfen haben, gerade in der Anfangsphase. Und das ist dann auch mit Verlauf der Partie nicht wirklich besser geworden. Gerade dann auch Matt Campbell hat mich ein bisschen enttäuscht, weil er dann auch wirklich gefühlt gar kein Doppel dann mehr getroffen hat, auch in der Schlussphase. Da hat man dann auch so ein bisschen gesehen, was so sein großes Problem ist. Auch auf der Challenge-Tour war es ja so. Er hat wirklich teilweise überragende Matches gespielt, aber dann Partien drin gehabt, wo auch wirklich nicht viel ging. Und hier hat er eben leider einen Abend erwischt, wo bei ihm nicht so viel ging, sowohl vom Scoring als dann natürlich auch auf die Doppel. Jeff Smith konnte ihn da leider auch nicht richtig rausziehen, war zwar auch einmal zur Stelle mit einem High-Finish, aber man muss dann schon sagen, auch wenn das Niveau nicht hoch war, das Niveau der Deutschen war ein Stück besser. Und ich finde auch Gabriel Clemens und Max Hopp haben sich zumindest gut ergänzt. Also das Scoring von Gaga war dann auch hinten raus, finde ich, sehr gut gewesen, auch sehr solide. Und Max Hopp hat dann den Rest praktisch erledigt. Deswegen, da haben sie dann wirklich gezeigt, was Teamspiel dann auch ausmacht. Und ja, dann auch verdient diese Partie gewonnen, weil sie eben diese paar Fehler weniger gemacht haben als die Kanadier.
Ich finde, man muss auch da vielleicht so ein bisschen die Zuschauer ins Boot holen. Alles in allem waren das 4 aus Zuschauersicht echt gute Tage, fand ich. Also die Stimmung war mehrheitlich echt positiv. Einzig in den Matches der deutschen Mannschaft gab es dann ab und an so ein bisschen auch den Zwischenrufer oder so. Das wurde dann oder hat sich verstärkt, fand ich, im Achtelfinale gegen Japan. Sprechen wir gleich drüber, aber auch gegen die Kanadier. Ich glaube, das ist dann wirklich der Heimvorteil, den du dann vielleicht auch so ein bisschen brauchst, um diese engen Matches für dich zu entscheiden, würde ich konstatieren.
Ja, absolut. Natürlich, dieser Heimvorteil hilft natürlich auch enorm, weil die Spieler, die bekommen das natürlich auch mit, gerade dann in Phasen, wenn es vielleicht nicht so läuft und dann singen sie im Hintergrund deinen Namen und pushen dich nochmal. Das gibt dir natürlich nochmal extra Adrenalin und das ist auch gut, wenn die Fans die deutschen Spieler unterstützen. Was ich dann natürlich immer absolut Käse finde, ist, wenn der Gegner wirft und dann gibt es irgendwelche Zwischenruf oder ein Gepfeif. Also das, finde ich, geht überhaupt nicht. Das sollte man lassen. Die eigenen Spieler anfeuern sehr gerne, aber bitte niemals irgendwie reinrufen, weil das ist wirklich unsportlich.
Dann sprechen wir noch über die anderen gesetzten Partien oder die gesetzten Mannschaften und deren Partien an diesem Freitagabend. England gewinnt relativ locker gegen Brasilien. 5-2 war jetzt kein guter Auftritt, aber am Ende Brasilien einfach zu schwach. Belgien ebenfalls entspannter 5-2-Sieger gegen Griechenland, die ja auf den letzten Drücker nachgerückt sind für Boris Kretschmer und Pero Ljubic für Kroatien, weil Kretschmer sich krank melden musste. Und ansonsten bleibt natürlich noch zu sagen, das Highlight wahrscheinlich des Abends war der Auftritt von Nordirland gegen Hongkong. Das war unfassbar umkämpft und Nordirland musste tatsächlich in den Decider und war am Ende wirklich überglücklich über den Sieg. Gurney und Dolan gewinnen 5-4 und überleben einige Matchstarts gegen Hongkong, die mich echt beeindruckt haben.
Das war eine Partie, wo Gurney und Dolan richtig ackern mussten und da merkt man dann natürlich auch, dass zum einen die Distanz dann natürlich auch sicherlich Hongkong in die Karten gespielt hat, aber auf der anderen Seite kommt dann auch diese Distanz negativ ins Spiel, weil ich glaube nicht, dass Gurney und Dolan dann auch mit so einem Auftritt gerechnet haben und dann gehen dir ja hinten raus praktisch die Legs aus, weil die Distanz eben nicht groß ist und dann fällt das natürlich auch schwer, den Schalter dann vielleicht nochmal umzulegen oder nochmal ein paar Prozent draufzupacken, weil du dann eben in so einer umkämpften Phase bist und Kai Van Leung und sein junger Teamkollege, die haben das richtig gut gemacht und die haben sich, finde ich, auch wirklich richtig gut ergänzt. Also das war jetzt nicht nur die Kai Van Leung Show, sondern sein Partner hat ihm da auch wirklich sehr gut geholfen. Und ja, wenn man sich das wirklich aus neutraler Sicht anguckt, sie hätten den Sieg auch wirklich mehr als verdient gehabt. Am Ende hat sich vielleicht nochmal der Faktor Erfahrung durchgesetzt. Aber alles in allem, wenn sie vielleicht im nächsten Jahr in der Konstellation wiederkommen können, jetzt haben die ein bisschen Erfahrung gesammelt, vielleicht knacken sie ja dann mal so eine große Nation oder haben ein bisschen mehr Losglück und ziehen dann in die zweite Runde ein.
Kai van Leeuwen und Man Lok Leeuwen, also ein wirklich gutes Doppel und da wäre sicherlich im Turnierverlauf auch noch ein bisschen was möglich gewesen. Ansonsten an diesem zweiten Abend Österreich starker 5-1-Sieger gegen die Philippinen. Da hat man schon einen ersten guten Eindruck von Menzo Suljovic und Roby John Rodriguez bekommen. Der hat sich dann natürlich an den weiteren Tagen echt verstärkt. Am Ende ziehen sie ins Finale ein und das werden wir gleich ausführlichst noch besprechen, auch mit einem Experten aus Österreich. Ansonsten, bleibt noch zu sagen, ich fand den überraschend klaren 5-1-Sieg der Japaner gegen Russland etwas überraschend, weil ja bei Japan jetzt auch keiner der Arrivierten so wirklich antritt. Saigo Asada nicht dabei, dann auch Edward Joey Folks, der bei der WM die zweite Runde erreicht hat, nicht in Team Japan dabei. Ansonsten bleibt noch zu sagen, ein Kuriosum fand ich, Spanien mit 91 im Average das beste Doppel an dem zweiten Abend und trotzdem verliert man gegen Südafrika 4-5. Wie ist das zu erklären für dich?
Auch hier fasse ich das auf den Faktor Timing dann wieder zusammen. Devin Peterson, finde ich, hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Also auch dieser Auftritt auf der European Tour, finde ich, hat sich bestätigt. Das sah jetzt auch, wenn ich mir seinen Wurfrhythmus angeguckt habe, das sah wieder deutlich flüssiger aus. Auch die Darts haben für mich besser gesteckt. Er konnte die wieder besser benutzen. Und sein Partner Gabriel hat ihm auch geholfen. Also dieses Bullseye-Finish zum Beispiel, was er dann auch recht früh in der Partie landen konnte. Die haben sich dann auch wirklich gut ergänzt. Also Devin Peterson musste dann nicht seinen Partner nur mitschleifen, der hat ihm auch geholfen. Und das hat dann natürlich auch gegen die Spanier, gegen Nogueira und Justicia dann auch geholfen, die für mich dann in den entscheidenden Momenten nicht zwingend genug waren. Und deswegen konnten sich die Südafrikaner dann knapp im Decider mit 5-4 durchsetzen.
Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass weder Justicia noch Nogueira so richtig der Ernst der Lage bewusst war. Irgendwann war dann das Spiel zu Ende. Gabriel nutzt seinen letzten Dart, die letzte Chance zum Sieg und dann war Spanien raus, obwohl sie eigentlich echt nicht schlecht gespielt haben. Also auch da wieder eine Begegnung, wo jetzt beide durchaus den Sieg verdient gehabt hätten. Ansonsten noch Irland, muss man vielleicht noch erwähnen, vor zwei Jahren noch im Finale gewesen, in Runde 1 jetzt direkt raus gegen Portugal, gegen José de Sousa und José Marques. Und wenn wir über Portugal sprechen, dann sprechen wir auch über den zweiten, über den dritten Tag, über die erste Session des dritten Tages. Lass uns in den Samstag reingehen. Da muss ich vorab natürlich erstmal bilanzieren. Der Tag hat mich ehrlicherweise wegen der wirklich recht langweiligen Nachmittagssession zunächst etwas runtergezogen. Nordirland gelingt ein Whitewash gegen Portugal. Also Gurney und Dolan verlieren nicht ein einziges Leg gegen Marques und de Sousa. Und gerade de Sousa, ja, ist da einfach überhaupt nicht reingekommen. England dann fast genauso problemlos weiter gegen Südafrika. Auch die machen es in den Singles klar. Australien gewinnt ebenfalls, ohne Doppel spielen zu müssen gegen die USA. Da erwähnenswert Whitlock und seine 8 perfekten Darts, verpasster 9 auf die Doppel 18. Und dann reden wir über die erste kleine Überraschung der zweiten Runde. Österreich deutet so richtig an, dass mit ihnen zu rechnen ist. An diesem Wochenende hochverdienter glatter 2-0-Sieg gegen Belgien. Alles in allem, aber einfach ohne auch ein einziges Doppel nicht so wirklich entertaining. Fand ich.
In dieser Session kam so der Charakter des World Cup oder was den World Cup ausmacht, der kam ja überhaupt nicht zum Tragen, weil es alles wirklich nur durch Einzelmatches entschieden wurde. Und ja, ich glaube, da ist dann auch so ein bisschen diese Distanz dann auch so ein bisschen das Verkruckste, weil, versteht mich da nicht falsch, das werden wir dann sicherlich auch noch ein bisschen später dann im Verlauf dieser Episode besprechen, weil du spielst dann eben natürlich nur Best of 7 Legs und das sind, wenn man es mal so rechnet, 1,5 Sessions und ich finde, das ist nicht immer das repräsentativste Format. Hier geht's dann wirklich darum, wer hat die besseren 10 Minuten, wer hat vielleicht auch gerade die bessere Form in diesem Moment. Und da haben die Nordiren das natürlich sehr gut ausgenutzt, die Engländer, die Australier gegen die USA, muss man ja sagen, war ja fast schon die umkämpfteste Partie gewesen, als dann Danny Lobby Jr. nochmal nach 0-3 zurückkam, auf 3-3 gestellt hat gegen Simon Whitlock. Im Decider ging dann allerdings nichts mehr, hat sogar noch eine 170 gecheckt. Chuck Pulio dann auch nochmal 4-2 verloren, oder 2-4 verloren dann gegen Damon Hatter und die Österreicher, dass die dann wirklich die Belgier so klar dann auch rausnehmen. Ich meine, Kim Heibrechts hat ein gutes Match gespielt gegen Mensur Suljovic und dass dann natürlich auch Robijon Rodriguez Dimitri Vandenberg mit 4-2 bezwingen kann, das war schon wirklich eine, will ich sagen, wirklich dicke Überraschung gewesen, weil Mensur hat ja jetzt lange nicht gespielt, wusste man auch nicht so wirklich, wie kann man ihn einschätzen, auch nach diesem Eurotour-Auftritt für mich eine wirklich große Unbekannte gewesen und die Belgier, auch wenn Heibrechts dann wirklich sehr gut gespielt hat in diesem Match von den Statistiken her, mir hat so ein bisschen dieses Feuer gefehlt, finde ich, Kevin. Ich hoffe, ich drücke mich da so richtig aus und du weißt so ein bisschen, was ich da meine. Auch bei Dimitri Vandenberg, also dieses wirkliche unbedingte Wollen hat mir so bei den Belgiern gefehlt. Die haben das für mich so ein Stück weit, finde ich, so ein bisschen über sich ergehen lassen, sich nicht so vollständig gegen diese Niederlage gestemmt.
Ja, man sollte da vielleicht echt nochmal sagen, dass Heibrechts einfach im Average 30 Punkte besser war als Dimitri Vandenberg. Und trotzdem verliert Kim gegen Suljovic 1-4. Beide spielen da ungefähr 108 im Average. Und das zweite Einzel zwischen der belgischen 1 und der österreichischen 2, dann ein komplett anderes Ding. Beide bei 78. Am Ende gewinnt Robijon. Und mir ist es vor allen Dingen an Dimitri aufgefallen, dass er irgendwie zu keiner Phase einen Moment für sich kreieren konnte, wo er sich nochmal gepusht hat. Und ich hatte irgendwie dann schon relativ schnell das Gefühl, das wird sehr eng oder vielleicht auch eher nichts werden und so kam es ja dann auch. Also Belgien wird und kann nicht zufrieden sein mit diesem World Cup, gerade weil ausgerechnet Kim dann so gut war, der ja eigentlich, muss man sagen, jetzt in den letzten Jahren eher das Sorgenkind von Team Belgien ist und war. Also insofern bitterer Ausgang für Belgien, da gegen Österreich rausgegangen zu sein. Wir sprechen jetzt aber über die Abendsession am Samstag. Die bot nämlich deutlich mehr Drama. Schottland gegen Polen zum Auftakt. Klar, 2-0, auch ohne Doppel, aber Christoph Kaczuk hatte eine Riesenchance, Peter Wright, einen Weltmeister und amtierenden World Matchplay Champion zu bezwingen. Ja, ob er so nah an einen solchen großen Sieg nochmal rankommt, bleibt fraglich. Also fand ich sehr interessant zu sehen, dieses enge Duell und dann auch umso interessanter, dass Ratajski es gegen John Henderson gar nicht gebacken bekam und nicht ansatzweise seine Leistung vom Vortag bestätigen konnte. Da erschien es mir so ein bisschen so, da war die Last auf den Schultern zu groß von Ratajski.
Also für mich war das auch wirklich sehr interessant zu sehen, was für eine Kluft da auch zwischen so einem Weltklasse-Spieler dann liegen kann. Am Donnerstag wirklich unmenschlich gespielt, Christoph Ratajski, und dann trifft er gegen John Henderson gefühlt nichts mehr, hatte auch sehr große Probleme dann auf die Doppel gehabt und ja, ich weiß nicht so richtig, wie man das vielleicht festmachen kann. Ich würde mir das so erklären, dass, ich will jetzt nicht sagen, der Modus ist schuld, aber ich glaube, diese Distanz tut dann auch ein bisschen was zu diesem Ergebnis und zu dieser Berichterstattung, die wir jetzt dann natürlich auch über Christoph Ratajski machen müssen in diesem Match, tut dann auch sein Übriges dazu, weil man auch immer wieder gucken muss. Ich stelle mir die Frage, hätte ein Christoph Ratajski dieses Niveau, was er jetzt über 6 Legs gespielt hat, hätte er das auch über eine Distanz von Best of 19 gespielt? Da würde ich jetzt mal sagen, nein, oder zumindest ein großes Fragezeichen dahinter setzen, weil man dann natürlich auch immer wieder gucken muss. Also so ein Match hat ja auch gar keine Zeit, sich richtig zu entwickeln. Deswegen, na klar, die Distanz ist für alle gleich. Am Ende steht dann Sieg 4-2 für John Henderson. Nur man muss auch, glaube ich, immer ein bisschen vorsichtig dann sein, oder versuche ich zumindest, weil diese Distanz ist, wie gesagt, für mich immer wieder schwer einzuschätzen und zu beurteilen, weil das Match hat gerade gestartet und da ist es schon wieder vorbei.
Ich finde, man sollte aber auch hier noch den Fokus deutlich mehr auf die vielen verpassten Doppelchancen legen, weil wenn wir uns auch die Einzel-Averages vieler Topstars anschauen, nicht nur an diesem Abend, sondern generell im Turnier, da waren da viele, auch ein Michael van Gerven, der in dem Abend gegen Paul Lim zwar 4-0 gewinnt, aber auch nur 88 spielt. Trotzdem dann natürlich in den richtigen Momenten einfach da ist und dann kaschiert ein Ergebnis einfach auch viel hinweg über eine eigentlich schwache bis mäßige Leistung. Und wenn Ratajski seine Doppel ein bisschen besser nur trifft, dann gewinnt er wahrscheinlich 4-2 oder kann sich zumindest irgendwie den Sieg nach Hause holen. Und dann würden wir wahrscheinlich jetzt gar nicht so kritisch drüber sprechen. Aber was mir so ein bisschen auffällt bei Ratajski ist, dass er tatsächlich irgendwie so, wenn der Druck groß ist, nicht so richtig performt häufig. Also das war jetzt auch bei der WM schon so in diesem Doppeldrama gegen Clemens. Ja, er hat es dann am Ende noch gewonnen, aber auch da nahm das ja schon groteske Züge an. Und auch jetzt hat er da echt Probleme gehabt und hätte das Spiel ja gewinnen müssen, zumal John Henderson jetzt auch nie so ins Powerscoring kam. Der war dann einfach nur immer zur Stelle und hat so ein bisschen den Nutznießer gespielt und hat Schottland dann eben mit 2-0 weitergebracht gegen die Polen. Und jetzt müssen wir über das erste wirklich dramatische Achtelfinal sprechen. Und wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Deutschland gegen Japan so ein enges Ding werden würde? Ich meine, wir haben uns auch weit aus dem Fenster gelehnt. In unserer Vorschau in der letzten Folge haben wir gesagt, egal gegen wen es geht im Achtelfinale, sollte Deutschland die Kanadier schlagen, dann ist das Achtelfinale ein Selbstläufer. Und da haben wir uns bitter getäuscht. Gegen Japan, gegen die wirklich absoluten No-Names, Jun Matsuda und Yoshihisa Baba, gewinnt Deutschland erst mit sehr viel Glück im entscheidenden Doppel. Clemens gewinnt zunächst gegen Matsuda 4-2, 84er Average. Ich sag mal so, auch viel liegen gelassen auf die Doppel, aber zumindest dann irgendwie einen Arbeitssieg geholt. Aber was dann Max Hopp wirklich geboten hat, bevor wir jetzt gleich über das Doppel sprechen, was Max Hopp geboten hat, das war ja wirklich unterirdisch, gegen Baba 0-4 verloren. Also, der hat den Japaner wirklich sehr stark aussehen lassen, obwohl der einfach seinen Standard gespielt hat, 82er Average am Ende, nur Max lag einfach nochmal 10, 11 Punkte darunter.
Es hatte sich leider auch so bestätigt, wie sich das an diesem Doppel oder wie sich das in Runde 1 gegen die Kanadier schon angedeutet hatte, dass Max Hopp einfach nicht die Konstanz im Scoring hat. Und das hat sich dann auch gegen Yoshihisa Baba dann wirklich bestätigt. Er hatte eine sehr große Streuung drin, hatte auch große Probleme, den ersten Dart richtig unter Kontrolle zu bekommen und hat auch wirklich wenig Triple getroffen, musste dann auch, ja, hat dann auch mal versucht, so übers Board zu gehen, dann die 19 zu spielen, dann auch mal 18. Und das hat alles nicht funktioniert. Und du sagst das ja dann auch wirklich richtig. Also, wo ich auch diese Partie gesehen habe, dachte ich mir, Mensch, ist der Japaner gut. Aber wenn man dann auch wirklich auf die Statistiken schaut und sich dieses Spiel dann nochmal en Detail anguckt, dann merkt man natürlich auch, ja, natürlich sah der gut aus, weil Max Hopp gemessen an dem, was er kann, würde ich das mal so vergleichen. Also der Auftritt von Max Hopp war so gemessen an seinem Leistungsniveau, an seinem Leistungsniveau, weil er wirklich deutlich, deutlich besser spielen kann als das, was er da geboten hat, vergleichbar mit einem Auftritt von mir auf der Development Tour. Also das zeigt einfach, Max kann deutlich mehr und das war wirklich, ja, also da ging wirklich gar nichts. Das war Kappes.
Mich hat das ein bisschen erinnert an seinen Auftritt, das müsste jetzt 2 Jahre her sein, gegen Dimitri Vandenberg im Achtelfinale World Cup. Oder ist es schon 3 Jahre her? Du weißt aber, welches Spiel ich meine. Auch da hat er, glaube ich, 4-0 verloren, ähnlich in Average gespielt. Nur jetzt hat er eben gegen einen völligen No-Name verloren. Und das ist wirklich Wahnsinn. Also dieses Spiel war wirklich echt schlecht. Und wir müssen dann aber auch über das Doppel sprechen, wo sich das eigentlich fortgesetzt hat, wenn man ehrlich ist. Also auch da pendeln sich Clemens Hopp bei 79 ein. Also ja, mitteln so ein bisschen ihre Einzel-Averages aus diesem Spiel gegen die Japaner. Und auch das ist ein völlig offenes Duell, wo ich am Ende sogar sagen muss, leicht glücklich gewonnen. Und meine These ist, wäre das Spiel nicht auf deutschem Boden stattgefunden, also hätten sie nicht das Publikum da im Rücken gehabt, das Publikum, was auch wirklich da richtig Feuer gemacht hat in der Halle in Jena, in der Sparkassen-Arena, wäre das Publikum nicht auf deutscher Seite gewesen, wären sie ausgeschieden in diesem Spiel.
Das Publikum hat natürlich auch gemerkt und gespürt, was da in diesem Moment passiert und dass sich die Deutschen oder dass die Deutschen auch kurz davor sind, sich wirklich zu blamieren. Ich meine, bei allem Respekt natürlich für Matsuda und Baba, nur wenn du Gabriel Clemens und Max Hopp heißt und natürlich auch mittlerweile so eine Reputation bei der PDC aufgebaut hast, aufgrund deiner Erfolge, die du schon erringen konntest und auch was du ja vergangenes Jahr beim World Cup gespielt hast. Ich meine, wenn man es nicht besser wüsste, könnte man denken, da haben sich einfach nur zwei Leute als Max Hopp und Gabriel Clemens irgendwie verkleidet, weil die haben ja im vergangenen Jahr wirklich atemberaubend gespielt, auch in der ersten Runde dieses Doppel. Und jetzt war das wirklich so ein Hängen und Würgen, so ein richtiger Krampf. Also die haben Darts wirklich gearbeitet. Da ging nichts leicht von der Hand. Und das einzig Positive war ja dann wirklich, dass sie diese Partie irgendwie gewinnen konnten und dann zumindest ins Viertelfinale einziehen konnten.
Ganz genau. Im Viertelfinale standen sie dann und darüber sprechen wir gleich vorab. Vielleicht dann noch eben machen wir diesen dritten Tag rund, das Achtelfinale, machen Haken dahinter. Niederlande gegen Singapur war eine klare Sache. 2-0 für die Niederländer. Dirk van Dijvenbode mit einem 4-3 gegen Harris Lim dann den Sieg für die Niederlande gezogen. Und im letzten Spiel des dritten Tages hatten wir dann nochmal richtig viel Drama. Wales gegen Litauen. Eigentlich stand da jetzt nicht das Drama drauf. Also wer damit gerechnet hat, alle Achtung. Die Litauer, getragen maßgeblich von ihrer Nummer 1 Darius Labanauskas, halten sich im Spiel, weil Darius gegen Johnny Clayton gewinnt, nachdem Mindaugas Barauskas, die klare 2 der Litauer gegen Gervin Price, chancenlos war, immerhin 2 Legs aber gewonnen hat. Ja, und dann sprechen wir einfach über dieses abstruse Doppel. Also Price und Clayton spielen ein gutes Doppel und trotzdem hält Litauen sich immer wieder im Spiel und am Ende, ja, dann bei 96 Punkten Rest gab es sogar eine kleine Chance und dann kam die Horroraufnahme von Barauskas, der ja nur 10 Punkte wirft und Labanauskas bekam eben keine Chance zum Checken mehr. Price nutzt die Möglichkeit für Wales und gewinnt das Ding mit 4-3 im entscheidenden Doppel.
Mindaugas Barauskas war leider im negativen Sinne dieser alles entscheidende Faktor in diesem Spiel gewesen. Die Waliser, die haben eben als Team wirklich auch gut funktioniert. Die konnten auch wirklich zu wichtigen Momenten oder in wichtigen Situationen auch beide mal wirklich wichtige Darts auspacken. Bei Litauen, du hast das ja schon gesagt, Kevin, hat wirklich Darius Labanauskas dieses Team getragen, der auch immer wieder sehr häufig mit guten Aufnahmen kam. Ich glaube, wenn man mal seine Einzelaufnahmen dann zusammenrechnet, spielt er so rund 97, 98 Punkte im Schnitt. Also der war wirklich die Bank in diesem Spiel gewesen. Der hat das auch wirklich cool runtergezockt. Also ich hatte auch wirklich den Eindruck, egal was Price oder Clayton werfen, den erschreckt einfach nichts. Nur Mindaugas Barauskas, bei dem hast du wirklich auch diese Nervosität gespürt. Der hatte auch viele Ausreißer. Das hat man auch wirklich am Wurf gesehen. Teilweise auch einfach nur ein bisschen mal rausgeditscht, so am Arm, so mehr so dieser Faktor Hoffnung. Hoffentlich geht er jetzt in die Triple 20 und dann hat er auch sehr oft gestreut und auch über diese kurze Distanz wird sich das irgendwann rechnen und dieser entscheidende Fehler war dann wirklich auch, dass er, wo er die Möglichkeit hatte, dann zu checken, dann wirklich so versagt hat und ihm die Nerven dann wirklich so einen großen Strich durch die Rechnung gemacht haben.
Da würde ich nochmal ganz gerne eine grundsätzliche Frage stellen. Und zwar haben ja die Litauer umgestellt. Sie haben ja Barauskas an die 1 gesetzt, um gegen Price sich quasi eine erwartbare Niederlage einzuholen. Aber Labanauskas hat dann eben aus Sicht der Litauer gesagt, gegen Clayton habe ich eher mal Chancen, ein Spiel zu gewinnen. Und wenn wir im Doppel sind, haben wir alle Möglichkeiten. Problem ist natürlich dann, dass Barauskas jedes Leck für Litauen beginnen musste. Und er eben dann auch im Doppel die Nummer 1 war. Und ich sag mal, wenn so ein Leck normal läuft, bist du halt in vielen Fällen nicht nur der Erste, der eben dann anfängt, der eben Druck draufgeben muss oder mithalten muss als Nachleger. Du bist auch derjenige, der dann so als Erstes wahrscheinlich dann im Finish steht. Nach 12 Darts hast du in guten Fällen Finish und dann ist Barauskas vielleicht ja einfach vor allen Dingen der Falsche, der dann unter der Drucksituation dann auch zerbrochen ist in der einen oder anderen Situation und ganz besonders im Decider. Also würdest du trotzdem sagen, immer wieder so aufstellen, wenn du weißt, du hast einen Price und Clayton als Gegner, dann wirklich Labanauskas gegen Clayton stellen, um irgendwie ins Doppel zu kommen oder wäre es schlauer gewesen, Labanauskas nach vorne zu stellen, um irgendwie dann auch bei einem möglichen Doppel die Chancen zu erhöhen? Wie siehst du das?
Natürlich unterschätzt man vielleicht auch immer wieder diesen Darius Labanauskas, weil er eben so unscheinbar vielleicht auch ist und jetzt nicht so dieses Feuer entfacht auf der Bühne wie ein Gervin Price. Aber ich fand schon, dass die Herangehensweise oder die Strategie war ja Price auch, die Waliser angeführt hat, das schon richtig war, dass man das dann auch wirklich Labanauskas gegen Clayton gespielt hat, weil sonst, egal gegen wen Mindaugas Barauskas angetreten wäre, hätte so oder so, glaube ich, sein Einzel verloren. Und die Frage, die sich dann natürlich nur stellt, klar, wenn du Labanauskas an die Eins stellst, dann würde er natürlich beginnen, wäre sicherlich auch entscheidender Faktor gewesen. Aber du hast ja dann trotzdem Barauskas drin, der spielt dann zwar vielleicht eine Aufnahme weniger, aber ich glaube, aufgrund dessen, dass er scoring-technisch nicht auf dem Niveau war, hätte dann auch Darius Labanauskas, auch wenn er angefangen hätte, das Ruder nicht so rumreißen können, damit die Litauer tatsächlich dieses Doppel gegen Wales irgendwie auf ihre Seite hätten ziehen können. Deswegen, ich fand die Herangehensweise, die Strategie war schon die richtige gewesen.
Ja, sehe ich auch so, weil ich glaube, die Chancen, Price zu schlagen, sind für Labanauskas dann nochmal kleinere. Also Clayton war jetzt an dem Wochenende auch generell nicht so stark. Ich denke, die Litauer haben das alles richtig gemacht. Und wenn du es bis in das entscheidende Leck des Doppels schaffst, mit dieser Aufstellung gegen Wales, obwohl es eben überhaupt Singles gibt, also wenn das der World Cup, da haben wir jetzt in der Vorschaufolge ja auch drüber gesprochen, lang und breit, wenn es da eh nur ums Doppel gehen würde, wäre das Turnier wahrscheinlich noch ein bisschen cooler, noch ein bisschen dramatischer, aber dass du es überhaupt schaffst als kleines Litauen mit Labanauskas und Barauskas, nichts gegen Mindaugas, Barauskas, aber dass du es schaffst, gegen Wales überhaupt eine realistische Siegchance zu haben, alle Achtung. Gut, ich würde sagen, wir gehen dann jetzt aber in den entscheidenden Tag. Last Eight. Und bis auf Belgien alle gesetzten Mannschaften noch dabei, also hatten wir bis dato keine Überraschung. Österreich als ungesetztes Team noch im Rennen und die mussten direkt zum Auftakt gegen Nordirland ran an diesem Sonntag. Und ich frage mal ganz offen, hattest du noch mit Österreich gerechnet, nachdem Suljovic das Einzel gegen Brendan Dolan verloren hat?
Tatsächlich nicht, Kevin. Also nachdem wirklich Menzo dieses Spiel verloren hatte und dann auch, ich wusste, Daryl Gurney kommt jetzt dran und der auch auf der European Tour einen guten Eindruck hinterlassen hatte, dachte ich eigentlich, okay, das wird jetzt ein 2-0 für die Nordiren werden.
Aber Roby John Rodriguez hat wirklich eine fantastische Leistung geboten gegen Daryl Gurney, auch völlig verdient gewonnen, 4-2, und Gurney konnte da wirklich nicht an die Leistung des Vortags gegen D'Souza anknüpfen. Und mit diesem Feuer, mit diesem Elan konnten sie dann auch irgendwie das Doppel gewinnen, auch wenn das natürlich am Ende wirklich sehr viel Drama war und natürlich da Bilder entstanden sind oder Memes. Suljovic robbend über den Boden, also wirklich ein großartiges Match am Ende und gerade weil es so viele Geschichten bot, sicherlich so ein Spiel, an das man sich auch über das Turnier hinaus dann noch lange erinnern wird, denke ich.
Also das war wirklich absolut geil gewesen und auch wirklich sehr schön anzuschauen, wie Menzo Suljovic dann wirklich kriechend in Richtung Roby John Rodriguez sich auf den Weg gemacht hat und das ja auch wirklich in einer sehr kurzen Entfernung zu den Nordiren gemacht hat. Und man hat ja auch gesehen, was Daryl Gurney von dieser Jubelpose oder von dieser Jubelszene gehalten hat. Nicht wirklich viel, aber wenn wir mal jetzt beim Sportlichen bleiben, war das auch wirklich eine sehr interessante Partie gewesen. Natürlich Spannung, Drama, super Momente drin gehabt, aber natürlich auch Fehlwürfe. Aber was mir auch in Erinnerung bleibt, ist, und was auch da wirklich hervorgestochen ist für mich, dass Roby John Rodriguez natürlich nicht nur mit dabei war, sondern er auch dieses Team Österreich mittragen konnte. Also das war nicht nur Menzo Suljovic, sondern Roby John Rodriguez hat immer wieder in egal welcher Weise in diesem World Cup seinen Teil dazu beigetragen, zu diesem Erfolg. Und Menzo Suljovic hat auch ein bisschen an diesen Mensur der alten Tage, der vergangenen Tage erinnert, wo er wirklich in wichtigen Momenten immer wieder da war, auch zwei Dart-Finishes, wenn er nicht mit dem ersten sofort das Triple trifft, sondern dann aus einem Zwei-Dart-Finish ein Drei-Dart-Finish wird, wo er nur den einen noch in der Hand hat, dass er dann auch sehr häufig mit diesem einen Dart in der Hand das Doppel noch treffen konnte. Das fand ich schon wirklich als jemanden, der Menzo Suljovic auch sehr gründlich verfolgt, schön zu sehen, dass The Gentle diese wichtigen Momente auch wieder mitnehmen konnte.
Ja, ich fand spätestens dann dieses Doppel, dieser Erfolg gegen Nordirland hat dann eben gezeigt, dass mit Österreich auch noch weiter zu rechnen sein würde, weil ich fand, da stand auch wirklich ein richtig geiles Doppel am Oki. Also bei Suljovic und Lerchbacher und auch in den letzten Jahren hatte man nie so das Gefühl, dass das irgendwie so ein richtig gutes Team ist, aber Suljovic-Rodriguez, das passt einfach. Also zwei sehr unterschiedliche Typen, aber doch dann, die sich gegenseitig mit ihrer jeweiligen Art dann, glaube ich, bereichernd auswirken für ihren jeweiligen Mitspieler. Also ein toller Erfolg für Österreich, dann der knappe Sieg also über Nordirland. Und dann ging es weiter mit England gegen Deutschland. Ein Spiel, auf das sich natürlich die Halle in Jena gefreut hat, aber das war dann so schnell vorbei, also irgendwie ja völlig verpufft, der Auftritt der Deutschen. Gabriel fängt an, Clemens gegen James Wade mit einem Elfdarter und danach gehen 8 Legs in Folge an die Engländer. James Wade gewinnt sehr, sehr klar mit seinem besten Auftritt an dem Wochenende 4-1 gegen Clemens und Chisnall gewinnt 4-0 gegen Hopp und ja, das war auch wieder eine schlechte Leistung von Max Hopp.
Der Start in diese Partie oder in dieses Spiel England-Deutschland, der war ja wirklich verheißungsvoll. Du sprichst es ja auch an, Gabriel Clemens kommt exzellent rein und da denkst du dir, Mensch, die ersten beiden Partien haben sie nicht gut gespielt, aber jetzt sind sie da, jetzt wo es drauf ankommt gegen die Engländer, jetzt knallt's. Und ja, das ist dann wirklich leider verpufft. Das war so ein kleiner Akzent, den Gabriel Clemens gesetzt hat, mehr dann aber auch nicht. James Wade kam immer besser rein, hat ihn dann auch wirklich dominiert. Hochverdienter 4-1 Erfolg und Dave Chisnall hat dann wirklich wenig Probleme gehabt mit Max Hopp, der ja auch, glaube ich, persönlich sehr wenig aus diesem World Cup dann auch mitnimmt oder sehr wenig Positives, weil er spielt 2 Einzel und verliert zweimal und mit einer Bilanz von 0-8 Legs, das tut schon wirklich richtig weh, wenn du auch jemand bist wie Max Hopp, der solche Ansprüche an sich selber hat.
Und ich muss auch sagen, dass ich den Eindruck habe, dass das Selbstvertrauen da wirklich nicht das Größte ist. Also sehr offen hat er ja auch gesagt, dass man nervös war nach dem ersten Auftritt schon. Ich weiß auch nicht, ob das immer dann so schlau ist, das irgendwie alles rauszulassen, weil dann bist du natürlich auch stärker angreifbar. Und man muss auch hier sagen, diese Aufstellung, Clemens die 1-1 zu lassen, gegen Wade ranzulassen, deutet auch nicht darauf hin, dass man da irgendwie großes Potenzial sah, dann doch es wie die Schotten, wie die Nordiren eben genau andersherum zu machen, weil man eben vielleicht dann auch glaubte, ja, wenn wir es irgendwie ins Doppel schaffen, dann muss da Clemens schon der Vorleger sein. Also finde ich schon interessant, war jetzt in der Berichterstattung kein großes Thema nirgendwo, aber ich fand schon interessant zu sehen, dass man da nicht umgestellt hat, also dass man wirklich Clemens nicht gegen Chisnall hat reinlaufen lassen. Ich habe immer das Gefühl, egal wer gegen James Wade spielt, aus deutscher Sicht ist das nie immer so erfolgversprechend, also wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ist am Ende, aber das weiß ich auch selbstkritisch, ist am Ende natürlich immer leicht gesagt.
Definitiv, Kevin. Und man weiß natürlich auch nicht, was so in diesen Gesprächen zwischen Gabriel Clemens und Max Hopp abgelaufen ist. Ich kann mir auch vorstellen, weil ja Max Hopp Chizzy auch schon auf einer großen Bühne geschlagen hat, unter anderem beim World Matchplay, dass man dann auch einfach selbstbewusst genug, zumindest in den Gesprächen, sagt, Den Chizzy traue ich mir zu, den Chizzy kann ich packen. Und Gabriel Clemens dann auch sagt, okay, dann probiere ich mich einfach an dem James Wade. Ich weiß, dass ich die großen Jungs ärgern kann. Also, dass sie zumindest vom Kopf her dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein haben oder hatten, um dann einfach zu sagen, wir stellen genau so auf, weil Max Hopp auch gute Erinnerungen zum Beispiel schon an Chizzy hatte. Es ist dann natürlich nicht aufgegangen und du hast auch vollkommen recht. Ich meine, im Nachhinein kann man immer schlau daherreden und sagen, ja, hätten sie vielleicht mal anders aufgestellt. Aber ich glaube auch wirklich, selbst wenn sie es irgendwie getauscht hätten, die beiden haben leider nicht zu ihrem vollen Potenzial, zu ihrer vollen Form gefunden. Und deswegen, selbst wenn man es rumgedreht hätte, wäre das Ergebnis, glaube ich, nicht anders ausgegangen.
Also am Ende bleibt ein Viertelfinaleinzug, den man aber eigentlich nur erwirtschaften konnte oder erzielen konnte, weil man eine gesetzte Nation ist. Also wenn man gemessen am Potenzial diese Leistung bewerten muss, dann komme ich da vielleicht im Vergleich zu allen anderen Mannschaften bei Platz 16 bis 24 raus oder so. Also ein Team wie Hongkong hat deutlich besseren Eindruck hinterlassen als Deutschland, obwohl Deutschland ins Viertelfinale gekommen ist. Also das muss man schon so klar sagen. Und ich denke, die Kritik braucht es an der Stelle auch. Sprechen wir über den Rest des Viertelfinals. Zunächst ein bisschen überraschend klarer 2-0-Erfolg für die Waliser, die gar nicht so gut unterwegs waren, aber gegen Australien keine Mühe hatten. 2-0 gewinnen Price und Clayton gegen Whitlock und Hatter. Und dann hatten wir Drama nochmal zum Abschluss des Viertelfinals, Niederlande gegen Schottland. Van Gerven gewinnt zunächst erwartungsgemäß gegen Henderson. Wright gewinnt 4-1 gegen Van Dijvenbode. Die Schotten hatten dann eben zum ersten Mal umgestellt und haben am Ende das Ding irgendwie gewuppt mit 4-3 im Doppel. Und John Henderson hat da zum ersten Mal im Verlauf des World Cups so richtig seine Wichtigkeit unter Beweis gestellt, weil er dann eben die Nerven beisammenhalten konnte.
Absolut richtig. Big John Henderson, das hat mich auch für ihn persönlich gefreut, weil man ja auch so sicherlich in der Berichterstattung im Vorfeld immer wieder so denken konnte, jetzt spielt Peter Wright, der vielleicht aktuell beste Spieler der Welt, wenn man mal so die Weltrangliste außen vor ein bisschen lässt, auch wenn er ja da die Nummer zwei ist, dass John Henderson vielleicht so derjenige ist, der das Zünglein an der Waage im negativen Sinne sein könnte, aber er hat wirklich hier gezeigt, was er für ein toller Spieler ist und dass er auch zu Recht mal in die Premier League eingeladen wurde und dort auch ein Unentschieden ja gegen Van Gerven zum Beispiel rausholen konnte mit einer tollen Leistung, dass dann John Henderson auch wirklich einer ist, der über so eine Distanz auch brandgefährlich sein kann. Der hat gut gescored, der war in wichtigen Momenten da, der hat Peter Wright auch wirklich sehr geholfen, sehr unterstützt, war auch teilweise der treibende Faktor gewesen in Team Schottland und hat dann auch unter Drucksituationen wirklich sehr gut gecheckt. Also das blieb nicht alles an Peter Wright hängen, sondern John Henderson hat wirklich seine ganz große Wichtigkeit unterstrichen und das hat mich für John Henderson auch persönlich gefreut, dass er dieses Team wirklich mittragen konnte, weil immer, wenn ich ihn sehe, habe ich so ein kleines Lächeln auf den Lippen, weil das ist so ein verdammt großer Teddybär und einfach so ein verdammt sympathischer Mann und es hat mich dann auch einfach gefreut zu sehen, wie er da wirklich groß aufspielen kann.
Ja, und sie sollten ja dann noch das ganz große Ding am Ende wuppen. Wir sprechen aber erstmal über Halbfinale Nummer 1 zu Beginn der Abendsession. England gegen Österreich. Und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, da kann was gehen für die Österreicher, weil sie dann doch alles in allem den besseren Eindruck gemacht haben als die Engländer. Mehr gefordert worden sind, kann auch nie so ganz falsch sein. Und so kam es dann auch. Mensur Suljovic erwischt einen absoluten Sahneabend oder sahnige 10 Minuten, wenn man so will, gegen James Wade, der nur einmal überhaupt eine Doppelchance wirklich kriegt, die nutzt mit einem 116er Finish. Aber ansonsten ging dieses Spiel nur über Mensur, der am Ende mit 4-1 gewinnt und an den 110 im Average gekratzt hat. Und ja, ihm stand Robbie John Rodriguez in nichts nach. Nach den Erfolgen über Daryl Gurney und auch über Dimitri Vandenberg am Vortag gewinnt er auch gegen Dave Chisnell mit 4-1 und spielt auch im Average über 100 Punkte. Österreich zerlegt, muss man sagen, England mit 2-0 und das war wirklich das beste Spiel einer Mannschaft an diesem Wochenende, würde ich sagen, wenn man das so zusammennimmt.
Wie sagt man da immer so schön, das war Vintage Mensur Suljovic. Also was er da wirklich gegen James Wade auch fabriziert hat, war eine Weltklasse-Leistung über 5 Legs. Er stand ja teilweise sogar mal bei 119 Punkten im Schnitt pro Aufnahme. Also das zeigt, was Mensur da auch wirklich für herausragende 10 Minuten erwischt hat, was er da für einen unglaublichen Touch hatte. Und James Wade, du hast das ja schon angesprochen, Kevin, der hatte insgesamt 2 Möglichkeiten gehabt zu checken. Die eine nimmt, das waren die 116 gewesen und dann hätte er nochmal die 117 checken können und da verpasst er dann den einen Dart auf Tops. Also das zeigt natürlich auch schon, wenn du James Wade dazu bekommst, dass er im Prinzip 2 Legs hätte gewinnen können und das beides Mal und das zweimal über ein High-Finish regeln muss, dann zeigt das einfach schon, was Mensur Suljovic da für ein Feuerwerk abgebrannt hat. Und im zweiten Spiel hat sich dann Robbie John Rodriguez auch von dieser Leistung tragen lassen. Chizzy, ich will nicht sagen, wurde vielleicht überrascht, aber der hat schon gemerkt und das hat man dann auch in seinem Gesicht gesehen, der war schon beeindruckt und der wusste dann auch wirklich nicht so richtig, was er noch tun kann oder welche Antworten er dann auch noch hat auf dieses Spiel von Robbie John Rodriguez. Ich glaube, hoffentlich vertausche ich da jetzt nicht, Kevin, checkt Robbie John zweimal ein High-Finish, glaube dann auch einmal zu einem ganz wichtigen Moment, dann diese 128 Punkte aufs Bullseye, ich glaube zum 3-1 oder so müsste das gewesen sein. Ich hoffe, ich vertausche da jetzt nichts bei der Menge an Matches. Also das war dann auch wirklich schon klasse zu sehen, wie Robbie dann diesen Erfolg von Mensur praktisch nochmal vergolden konnte.
2-0 gewinnt Österreich gegen England, zieht dadurch ins Finale ein und hat dann den Vorteil, warten zu können auf den Finalgegner. Wales und Schottland haben diesen ausgespielt und es ging zunächst mit einer Überraschung weiter. John Henderson gewinnt ein wirklich gutes Match gegen Gervin Price, völlig überraschend mit 4-2. Also das habe ich nicht kommen sehen. Aber unterstreicht auch da mal wieder, es hat nicht nur Peter Wright dieses Team getragen, denn Peter Wright ist es, der den direkten Finaleinzug dann verpasst, gegen Johnny Clayton 4-2 verliert. Und ich denke, da war dann eigentlich das Momentum sehr klar Richtung Wales, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, weil ich glaube, die Waliser haben natürlich den Punkt von Price gegen Henderson einkalkuliert und dann kam es anders, die Schotten führen und Wright kann das Ding gegen Johnny Clayton dann wuppen, aber kriegt es nicht gebacken und dann... Die Waliser sollten eigentlich der Favorit gewesen sein. Für meine Begriffe waren sie es jedenfalls. Im Finale, im entscheidenden Doppel verlieren sie dann aber trotzdem mit 3-4 gegen die Schotten, wo es auch hier mal wieder am Ende John Henderson ist. Big John Henderson, der das entscheidende Doppel nutzt und die Schotten ins Finale hieft.
Ja, auch hier ganz interessant wieder zu sehen, dass John Henderson natürlich diese kleine Überraschung erstmal landen konnte. Und dann dachte ich auch wirklich für mich persönlich, jetzt gehen die Schotten mit 2-0 durch, weil Johnny Clayton, fand ich, so war mein persönlicher Eindruck, hat nie so wirklich über dieses gesamte Turnier sein absolutes A-Game gefunden. Und dann führt ja auch Peter Wright in der ganz frühen Anfangsphase. Dann dachte ich da wirklich schon, jetzt machen es die Schotten klar, aber Pustekuchen, Johnny Clayton hat stabil gespielt, Peter Wright hatte dann auch viele Ausreißer drin, ist ihm dann auch mal oft in die 5 abgehauen, hat dann nicht mehr dieses Powerscoring auspacken können und dann war es ja in der Endabrechnung ein verdienter Sieg für Johnny Clayton und das Doppel war dann auch wirklich hinten raus sehr interessant gewesen, als es dann auch in diesen Decider ging. Da finde ich, hat dann Gervin Price zum allerersten Mal, also für mich persönlich gesprochen, war er im Turnierverlauf immer wieder da. Immer wenn ich ihn gesehen habe, auch von der Ausstrahlung her, habe ich immer wieder gedacht, egal was der Gegner wirft, Price kann darauf reagieren und kann nochmal einen oben draufsetzen, der hat den Laden unter Kontrolle. Und dann in diesem Decider, da hat er ja auch angefangen, finde ich, ein bisschen Nerven zu zeigen. Da kam die Triple nicht mehr so bei ihm. Da hat er auch wirklich die großen Scores gesucht. Und das war dann leider für Gervin Price in dem Moment der falsche Zeitpunkt, wo er nicht den Motor wirklich oder die Maschinerie dann wirklich ins Rollen gebracht hat.
Also wir hatten dann ein Finale, Österreich gegen Schottland. Ein Überraschungsfinale kann man nicht anders sagen, gerade weil die Österreicher ungesetzt waren und weil Schottland eben nicht aus Wright und Anderson, sondern nur aus Wright und Henderson bestand. Dann hat man direkt die Auslosung, wenn man so will, gesehen. Die Österreicher und die Schotten haben alles dabei belassen, wie sie auch ins Finale gekommen sind. Also die Schotten mit Henderson an der 1, die Österreicher mit Suljovic an der 1, sodass man natürlich direkt wusste, diesen Punkt brauchen die Österreicher definitiv und den haben sie auch geholt gegen die Schotten. Suljovic gewinnt 4-1 gegen Henderson, bringt Österreich in Führung und Peter Wright kontert das dann aber mit einem klaren 4-1 über Roby John. Und dann wusste man schon, dieses Doppel Suljovic-Rodriguez gegen Henderson-Wright würde ja vermutlich schon einiges klarziehen. Und dass die Österreicher das noch verlieren nach 3-0-Führung, das war am Ende der Neckbreaker.
Richtig, das war der Todesstoß gewesen für die Österreicher, weil es ja auch auf so eine verdammt bittere Art und Weise geschehen ist. Es war ja nicht so, die Österreicher haben 3-0 geführt und dann wurden sie von den Schotten überrollt, sondern Roby John Rodriguez hatte viele Matchstarts gehabt, auch Mensur Suljovic. Das hat man ja immer wieder gesehen, wenn Roby die ausgelassen hat, wie er da am Tisch stand und sich wirklich geärgert hat und sich auch innerlich sicher gedacht hat, Mensch Roby, warum machst du das Ding jetzt nicht rein? Irgendwann musst du schon mal eintreffen, wenn wir gewinnen wollen. Und dann hat Mensur ja selber nochmal dann zum Schluss die Möglichkeit, dann praktisch diese Fehler von Roby John Rodriguez auszumerzen und das dann praktisch selber über die Ziellinie zu bringen. Und dann verpasst Mensur auch und man sieht das ja dann auch. John Henderson ist da, trifft mit dem letzten Dart die Doppel-10 an der Reaktion von Peter Wright und von John Henderson. Die wussten in dem Moment selber nicht, wie sie das irgendwie gewuppt haben. Hat man auch an der Körpersprache gut erkennen können und an der Mimik im Gesicht. Aber das war dann wirklich die Entscheidung gewesen, weil das anschließende Spiel Peter Wright gegen Mensur Suljovic, auch wenn es 4-3 für Peter Wright ausgegangen ist, gerade in der Anfangsphase hat man wirklich gemerkt, dass diese Matchstarts, die Mensur da ja, dass diese Matchstarts, die Mensur ja auch noch persönlich hatte, die hatten ihm richtig, richtig wehgetan und auch noch in dieser Partie beschäftigt.
Ja, sie hatten ja beide Matchstarts, Roby und dann auch eben Mensur. Dass Mensur überhaupt nochmal drankam, war ja dann schon fast eine Überraschung. Aber dass sie das dann nicht genutzt haben, das hat dann eben auch mit in das nächste Einzel eben, wie du sagst, reingewirkt. Und ich muss am Ende sagen, ja, Henderson auch hier im Doppel dann wieder der, der checkt, und er hat ein tolles Turnier gespielt. Das Finale hat dann aber für Schottland schon maßgeblich Peter Wright entschieden. Er, für meine Begriffe, auch der einzige der vier Spieler im Finale, der dann noch am Ende wirklich ein hohes Niveau an den Tag legen konnte. Der Rest war auch einfach müde, war einfach fertig nach einem unfassbar langen Tag.
Und hier auch vielleicht eine steile These, weil wir ja diese vier Protagonisten hatten mit John Henderson, Menzo Suljovic, Roby John Rodriguez und Peter Wright, dass Peter Wright vielleicht auch den Vorteil hatte, dass er der Einzige ist, der aktuell auch an so eine Situation gewöhnt ist. Also, dass er praktisch auch am letzten Tag, am Sonntag, erstmal Nachmittag ein Match spielt und dann praktisch nochmal am Abend richtig lange ran muss. Das kennt er ja von der European Tour. Mensur kennt das zwar auch, aber war jetzt sehr lange raus, und Roby John Rodriguez und John Henderson sind da wirklich, was das angeht, unerfahren. Vielleicht hat da wirklich so dieser Faktor Erfahrung die ganz große, ausschlaggebende Rolle gespielt.
Da gehe ich mit. Also man hat es ja auch wirklich gesehen an den Statistiken, an den einzelnen Spielen. Also Roby John gegen Henderson, falls es das noch gegeben hätte als entscheidendes Einzel, ich glaube, das wäre auch kein Leckerbissen geworden. Das wäre auch eher ein Krampf geworden, ein Kampfspiel. Also insofern Peter Wright dann derjenige, der das Finale für Schottland entscheidet. 3-1 am Ende gegen Österreich, damit Schottland zum zweiten Mal Sieger seit 2019. Wieder Peter Wright mit von der Partie, diesmal aber nicht mit Gary Anderson, sondern mit John Henderson. Also John Henderson, PDC Major Champion und für den Grand Slam of Darts qualifiziert. Sehr gute Chancen dafür auch für Mensur Suljovic und Roby John Rodriguez dürfte reichen. Wir haben im Vorfeld dieser Folge gestern Nacht nach dem Finale dann aber auch noch gesprochen mit einem österreichischen Kollegen, mit Marcel Yildiz, der in der Halle war, Journalist aus Österreich und der das Turnier verfolgt hat und uns dementsprechend jetzt auch noch ein bisschen Rede und Antwort stand. Wir haben ihn natürlich zunächst mal gefragt, ob denn das österreichische Herz doch ein wenig schmerzt nach dem verlorenen Finale oder ob die Freude überwiegt über Platz 2.
Ja, grüße euch. Wie es dann bei vielen Sportlern ist, ist natürlich direkt nach so einem verlorenen Finale die Enttäuschung sehr groß und überwiegt. Und ich denke aber, dass man jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht auch schon heute, dann wirklich realisieren wird, was man da erreicht hat. Also für jeden österreichischen Dart-Fan ist es natürlich, glaube ich, eine überragende Leistung, die hier von den beiden gebracht wurde. Und die wird auch sicher dementsprechend auch gewürdigt werden. Also wirklich, glaube ich, die Freude sollte hier über diesen zweiten Platz definitiv überwiegen, weil es über ein Wochenende lang gesehen wirklich gute Leistungen waren, auf die man schon als österreichischer Dart-Fan sehr, sehr stolz sein kann.
Christian, vielleicht die Frage an dich. Wie hast du es wahrgenommen? Mensurs Tochter war dann hinterher auch noch auf der Bühne und es war ja dann doch schon eine losgelöste Stimmung, auch bei den unterlegenen Österreichern.
Ja, das war auch schön zu sehen, dass die beiden dann auch wirklich lachen konnten und dass sie auch, ich glaube, in dem Moment auch wirklich realisiert haben, was sie da für ein tolles Turnier gespielt haben. Natürlich, das sind beides durch und durch Sportler. Die haben den Ehrgeiz, die haben den Biss, so ein Turnier zu gewinnen. Und natürlich sind die auch enttäuscht, dass die diesen letzten Schritt auch nicht gehen konnten. Aber wenn sie dann auch eine Nacht drüber schlafen, werden sie auch dann wirklich mit der Zeit realisieren, was sie da geleistet haben. Als ungesetzte Nation zum ersten Mal auch für Österreich ins Finale des World Cup of Darts eingezogen. Also sie haben so viel richtig gemacht. Sie haben ihr Land bestmöglich repräsentiert und darauf können sie wirklich stolz sein.
Und was hat Marcel Yildiz als Schlüssel für den österreichischen Erfolg ausgemacht? Das haben wir ihn auch gefragt, ob er denn auch vielleicht ansatzweise sogar damit gerechnet hat.
Ja, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber nachdem ich die Auslosung gesehen habe, habe ich mir wirklich gedacht, vielleicht reicht es diesmal fürs Halbfinale, das könnte sich wirklich ausgehen. Mit eben den gesetzten Gegnern dann Belgien und eben in Folge dann Nordirland, die mussten ja auch erstmal so weit kommen, da kann immer wieder was passieren, vor allem im Doppelmodus haben wir ja in den ersten Runden immer wieder schon Überraschungen erlebt. Die sind zwar ausgeblieben, auch wenn es bei Nordirland da sehr, sehr knapp war, aber ich habe das im Hinterkopf gehabt, dass ich gesehen habe, Roby John hat, glaube ich, in diesem Jahr schon einmal gegen Dimi Vandenberg gewonnen. Und Mensa und Kim Heibrechts verstehen sich ja auch privat sehr, sehr gut. Also Belgien und Österreich, das ist im Dart sowieso, glaube ich, eine ziemliche Freundschaft, die da zwischen diesen Spielern, vor allem den vier da auch gegeben ist. Und von daher, ja, ist das ja ein bisschen emotionaleres Duell gewesen für die Spieler selbst. Und du brauchst vielleicht in einem gewissen Moment dann auch ein bisschen das Glück, das eben dann gegen Nordirland vor allem da war. Und dann hast du den ersten richtigen, sage ich mal, Hochkaräter auf den Titel oder einen wirklichen Titelanwärter im Halbfinale dann mit England gehabt. Und eben, was man eben sagen muss, sehr viele dieser wirklichen Top-Favoriten mit den Niederlanden, mit Wales, die waren ja im anderen Draw-Bracket, also in der anderen Turnierbaumhälfte, so wie eben dann auch der spätere Sieger Schottland oder auch Australien. Das heißt, denen ist man durch die Auslosung ein bisschen aus dem Weg gegangen, vielleicht daher gar kein Nachteil, dass man diesmal als ungesetztes Team reingekommen ist. Denke, die erste Hürde mit den Philippinen hat man da sehr souverän genommen und auch gegen Belgien wirklich Top-Leistung von vor allem Mensur.
Und Menso ist sicherlich ein richtiges und wichtiges Stichwort in dem Beispiel, denn klar, wenn man sich so das Draw anschaut und auch im Nachhinein draufschaut, ja, Österreich, gutes Team, Roby spielt ein sehr, sehr gutes Jahr auf der Tour, obwohl er gar keine Tourkarte hat, aber es war natürlich schon ein großes Fragezeichen noch hinter Menso. Klar, der erste European Tour Auftritt war trotz Auftaktniederlage gut, aber er hat eben so wenig gespielt in letzter Zeit und demzufolge haben wir auch Marcel gefragt, wie ist denn die Leistung jetzt rückblickend von Mensur nach dieser sehr langen Pause zu bewerten. Ist der alte Mensur zurück oder muss man aufgrund der kurzen Matchdistanz noch vorsichtig sein mit Euphorie?
Ja, ich wäre hier schon noch ein bisschen vorsichtig. Mir hat aber in diesem Turnier wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das hat wirklich wieder an diese Zeiten erinnert, die wirklich seine Top-Zeiten waren, wie er teilweise dann wieder 140er en masse gespielt hat, auf den Doppel sehr solide, war immer für ein High-Finish gefährlich gewesen. Also genau eigentlich so, wie man ihn kennt. Und ja, das hat er in letzter Zeit nicht so oft zeigen können, weil er einfach nicht so viel gespielt hat. Und auch er selbst hat gesagt, dass er eigentlich erst seit einem kurzen Zeitraum wieder wirklich in diesem ernsthaften, richtigen Training drinnen ist. Er hat, ja, das war in der zweiten Augusthälfte, gegen Ende August mal in Slowenien ein Turnier mitgenommen von der European Darts Federation, wo er das Tilda-Turnier gleich dort gewonnen hat. Also er hat das Dartspiel nicht verlernt jetzt, nur weil er längere Zeit dann nicht bei den Turnieren aufgetaucht ist und vielleicht auch weniger trainiert hat. Ja. Der kann das schon noch immer sehr gut, was vielleicht da noch eine nette Anekdote ist bei diesem besagten Turnier der EDF hat er im EDA den Doppel gespielt, zusammen mit Kim Heidrechts. Ja, haben sie nicht gewonnen, das Doppel, aber ja, da sieht man schon, dass da eine gewisse Verbindung da ist. Er muss das jetzt dauerhaft versuchen zu bestätigen. Er hat natürlich jetzt die Chance, sich demnächst auch für European Darts Championship zu qualifizieren. Das wird sein großes Ziel sein, weil er damit ganz einfach dann auch ja, in Salzburg vor Heimkulisse spielen kann. Das wäre natürlich für ihn eine super Sache.
Ja, was erwartest du denn, Christian, von Mensur in den nächsten Wochen und Monaten? Er hat ja jetzt wirklich einen größtmöglichen Boost bekommen. Mit dem Finaleinzug war nicht zu rechnen gewesen und von daher kann da ja was gehen.
Ja, definitiv. Natürlich kann da jetzt was gehen nach dieser Leistung, die Mensur da jetzt auch gezeigt hat. Ich gehe da trotzdem auch mit der Analyse von Marcel, dass man ein bisschen auch vorsichtig sein muss. Und wenn du mich auch gerade gefragt hast, ich sage das jetzt mal so salopp heraus, ich erwarte nicht viel erstmal von Mensur Suljovic, weil er eben auch lange raus war. Und man muss jetzt natürlich auch gucken, weil diese Distanzen, die er spielt, natürlich hat er dann in der Summe sehr, sehr viele Legs gespielt und sehr viele Matches. Nur die einzelnen Matches natürlich sind immer nicht sehr lang gewesen. Und deswegen hat auch dieses Format nicht so die große Aussagekraft für mich. Was man mitnehmen kann, er war in Drucksituationen sehr präsent, hat viele da auch mitgenommen, hat auch wirklich teilweise ein sehr, sehr gutes Scoring ausgepackt, wo der Gegner auch teilweise gar nicht mitziehen konnte. Und jetzt wird es natürlich auch wichtig sein zu gucken, wie Mensur über längere Distanzen dann auch fungiert, wie er sich jetzt auch mit den Matches weiterentwickeln kann. Da wird es jetzt wichtig sein, dass er in Gibraltar sein Auftaktmatch gewinnt, dass er da zu den European Darts Championship kann, wo er dann eben in Österreich spielt. Favorit. Das wird für ihn sehr wichtig sein, dieses Turnier. Und dann natürlich auch im weiteren Verlauf dann natürlich auch, dass er in den World Grand Prix noch reinkommt. Stand jetzt wäre er natürlich noch qualifiziert über die Pro-Tour-Rangliste als 16. Aber 250 Pfund dahinter ist zum Beispiel schon der nächste mit Ryan Joyce zum Beispiel jetzt mal, nur um das mal in diesem Race zu sagen. Deswegen.
Ja, ganz kurz, aber Ryan Joyce hat keine Chance mehr, sich zu qualifizieren, weil er nicht in Gibraltar dabei ist.
Alles gut, ich wollte nur mal kurz verdeutlichen, wie eng das dann natürlich auch ist. Das heißt, dass die Jungs dahinter dann natürlich auch noch drücken können und Mensur vielleicht sogar noch eventuell rausrutscht. Und ich wollte das eigentlich nur mit dem World Grand Prix ganz kurz sagen, dass es auch wichtig ist für ihn, sich dafür zu qualifizieren, weil ich dann natürlich auch gucken möchte, okay, wie verhält sich Mensur sein Spiel, wenn es dann auch wieder über längere Distanzen geht, wenn es dann zum Beispiel auch in den Set-Modus geht, wo es dann auch mal wieder Pausen gibt, wo er dann auch mal Rhythmusbrecher drin hat. Das ist für mich wichtig zu sehen, dass er zum Beispiel beim Grand Prix kommt und dann nach dem Grand Prix, wenn du mir diese Frage nochmal stellst und er dabei sein sollte, dann kann ich nochmal eine knackigere Analyse und Einschätzung zu Mensur Suljovic geben.
Ja, wichtig vielleicht auch jetzt die Tatsache, dass er eben sehr gute Chancen hat, sich für den Grand Slam zu qualifizieren. Also sollte es nicht so viele Überraschungsfinalisten oder Turniersieger jetzt bei den kommenden Majors geben, dann ist er auch beim Grand Slam in diesem Jahr genauso wie Roby John dabei. Übrigens Rusty Jake, der Bruder von Roby John, der Jüngere, ist ja in sehr aussichtsreicher Position, sich ebenfalls zu qualifizieren über die Development Tour. Also könnten österreichische Festspiele werden. Und dazu hat auch Marcel noch ein paar Takte gesagt.
Für Österreich ist es natürlich auch insofern ein super Erfolg, weil jetzt mit Robert John Rodriguez und Mensur Suljovic auch zwei Spieler, die es direkt qualifiziert sind für den Grand Slam, was ein Riesenerfolg ist, dass du zwei Spieler dabei hast und man hat als Österreich jetzt sogar noch die Chance, mit Rusty Jake Rodriguez eventuell noch einen dritten Spieler dazu zu bekommen. Der liegt ja derweil in der Development Tour auf Platz 1, könnte sich darüber eben qualifizieren, plus eben wenn dann ein Qualifier gespielt wird, haben eben Leitinger und auch Lerchbacher auch noch die Chance, vielleicht deinen Platz zu holen, auch wenn das für die beiden sicherlich nicht einfach wird, weil die Konkurrenz da sehr, sehr groß und stark ist. Aber zwei oder vielleicht drei Österreicher beim Grand Slam bei einem Major-Turnier zu haben, wäre ein Riesenerfolg für Österreich und da sieht es ja im Moment sehr, sehr gut dafür aus. Und was man auch sagen muss, Robert John Rodriguez ist mir aktuell kein Tourcard-Holder und bei ihm ist es ja so, dass er eben die UK Open gespielt hat. Dafür hat er sich eben qualifiziert über die Q School Hall of Merit. Er hat sich eben als zweitbester Österreicher in der Hall of Merit für den World Cup die Einladung bekommen. Und bei ihm sieht es wirklich sehr, sehr gut aus, dass er bei den Players Championship Finals vielleicht dabei sein kann, dass er es vielleicht auch über die Pro Tour Hall of Merit zur WM schafft und eben jetzt auch beim Grand Slam dabei sein kann. Also wenn das alles halbwegs gut für ihn läuft, spielt er, obwohl er kein Tourcard-Holder ist, 5 Major-Turniere. Das ist schon richtig ein Ausrufezeichen. Und ich bin mal gespannt, wie er da wirklich performt, weil ja, es fehlt schon einiges noch dorthin, aber die Top 64 sind nicht ganz unerreichbar. Also ich traue es ihm zu, muss ich ehrlich sagen, so wie er aktuell drauf ist. Es bedarf ihm wirklich gute Leistungen bei diesen Major-Turnieren und er muss auch wirklich schauen, dass er sich für die qualifiziert. Ohne die wird es nicht gehen, aber die Chance ist auf jeden Fall am Leben, dass das klappt.
Ja, dieser Blick auf die Rankings, der lohnt sich jetzt wirklich ganz besonders, auch aus Sicht von Roby John. Also Mensur hatten wir angesprochen. Es sieht bei beiden jetzt gut aus für den Grand Slam. Es sieht bei Mensur sehr gut aus, was den Grand Prix betrifft. Wenn man, klar, er hat nur 250 Pfund Luft, aber da sind eben viele Spieler nicht mehr in Gibraltar dabei und Gibraltar allein entscheidet jetzt darüber, wer sich noch qualifizieren kann. Danach wird nämlich der Cut gemacht und es ist realistischerweise nur Martin Schindler, der aber schon das Viertelfinale erreichen müsste in Gibraltar, um noch in den Grand Prix zu kommen. Und wenn Mensur aber in Gibraltar sein Erstrundenmatch gewinnt, dann ist er sowieso dabei und hätte dann natürlich auch die Quali für Salzburg für die European Championship, also für ein Heimspiel. Ja, und ansonsten, um kurz Roby John abzurunden, Marcel hat es ja gesagt, also 5 Turnierteilnahmen ohne eine Tourkarte zu haben, ist ein Hammer und vor allen Dingen bringt ihn das wirklich gefährlich nah für andere Spieler an die Top 64. Das heißt, er müsste dann die Qualifying School in 2022 nicht spielen. Sieht insofern gut aus, als dass er für die Players Championship Qualifikation würde er ja schon ein paar tausend Pfund machen. Er würde die WM Quali schaffen, Stand jetzt. Das wären 7.500 weitere. Und wenn er tatsächlich Grand Slam spielt, mindestens 4.000 weitere. Und dann ist er definitiv da in Contention. Und dann würde ihm wahrscheinlich schon ein Zweitrundeneinzug bei der WM reichen, um die Tourkarte ohne Qualifying School zu bekommen. Und der letzte, an den ich mich da erinnern kann, müsste doch Christoph Ratajski sein, oder? Der das so geschafft hat.
Ich hatte jetzt tatsächlich auch Christoph Ratajski im Kopf und das erinnert mich ja auch so ein bisschen, was Roby gerade spielt, an Christoph Ratajski, der sich ja auch ohne Tourcard vor ein paar Jahren für wahnsinnig viele Major-Turniere qualifizieren konnte. Und für Roby wird einfach auch wichtig sein, dann natürlich neben dem Grand Slam und dem Players Championship Finals, dass er dann auch wirklich, mein WM sieht ja momentan wirklich bombastisch aus, da wäre in der Pro Tour Order of Merit, in dieser Pro Tour Rangliste die 16, also praktisch hätte er den Mittelfeldplatz da drin und das wird einfach wichtig sein, dass er zur WM kommt und dann natürlich auch ja ein Match, vielleicht sogar zwei gewinnt, weil das wird ihn dann natürlich richtig nach vorne hieven. Du hast ja schon angesprochen, was es für ein Preisgeld gibt in der ersten Runde und wenn er dann es tatsächlich schafft, in die zweite, vielleicht sogar in die dritte zu kommen, also dann geht eigentlich gar nichts mehr schief oder müsste eigentlich nichts mehr schief gehen.
Nein, also das sieht schon so jetzt sehr, sehr gut aus, wenn man vor allen Dingen die sehr wahrscheinliche Grand Slam-Qualifikation damit reinspielen lässt. Jetzt haben wir natürlich sehr viel Positives über die Österreicher gesprochen. Jetzt muss man aber natürlich schon nochmal fragen bei Marcel, nachfragen, warum hat denn jetzt im Finale das Pendel gegen die Österreicher ausgeschlagen? Warum hat das nicht mit dem ganz, ganz großen Ding, warum hat es dazu nicht gereicht? Warum ging das Finale an Schottland?
Ja, es hat eigentlich sehr, sehr gut begonnen. Ich finde, dass Mensur eine wirklich gute Leistung gebracht hat gegen John Henderson, dieses Spiel gewonnen hat. Auch bei Roby lief es in den ersten drei Legs nicht so schlecht, eigentlich auch das vierte Leg noch, wo er dann eben diese Situation hat, wo er, glaube ich, auf 2-2 stellen kann und das verpasst hat und dann jetzt das Spiel in Richtung Peter Wright gelaufen. An und für sich auch nicht das ganz große Problem, aber diese Chancen nicht so zu verwerten, das hat sich dann eben auch im Doppel nach einem sehr guten Start dann ein bisschen gerecht, weil er am Ende dann irgendwie ein richtig schlechtes Gefühl bekommen hat und das Spiel noch mit 4-3 verloren wurde, dieses Doppel. Und das war sehr schade, weil ich hier wirklich sehr viele Gelegenheiten gesehen habe, um das zu entscheiden. Und ich glaube, das war so ein bisschen der Breaking Point, dass eben dieses Doppel dann zugunsten der Schotten noch ausgegangen ist, dass sie das drehen haben können. Peter Wright dann sehr, sehr souverän gegen Mensur, hat da auch noch, muss man schon sagen, ihn nochmal ins Spiel zurück reingeholt. So fair muss man auch aus österreichischer Sicht sein. Das hätte Peter Wright eigentlich schon vorher zumachen müssen. Aber so ist es eben im Dart. Man kommt oft oder unverhofft noch oft zu Chancen. Und Mensur hat die auch dann verwertet. Und dann eben am Ende hat es knapp nicht gereicht. Dennoch waren es, glaube ich, wirklich solche Kleinigkeiten, hier und da mal eine Chance nicht genutzt zu haben. Und das rächt sich auf diesem Niveau dann einfach zu schnell. Für das sind dann einfach Spieler wie vor allem jetzt Peter Wright dann einfach zu gut.
Aber die Frage, die wir uns natürlich jetzt auch stellen, wie weit dringt denn so ein Erfolg dann auch in die österreichische, ich sag mal, Sportöffentlichkeit hinein? Steht das jetzt auch relativ prominent in Zeitungen, im Internet? Kann das dem österreichischen Darts vielleicht einen Schub verleihen?
Ja, der Dartsport ist jetzt in Österreich insgesamt schon nicht klein. Allerdings ist er medial jetzt nicht so präsent. Ich gehe auch davon aus, dass auch dieser Erfolg, den ich persönlich sehr schätze und sehr würdige und dafür auch sehr großen Respekt auch für die zwei Spieler habe, dennoch glaube ich, dass der eben medial nicht so groß ausgespielt wird, wie er eigentlich es sich verdient hätte. Das ist doch, kann man schon sagen, so ein bisschen die Team-WM im Darts und da holt Österreich den zweiten Platz, also absolut grandios. Ich habe jetzt schnell ein bisschen auch in der ersten Presserundschau so ein bisschen gesehen, dass es hier online doch einige Artikel dazu gibt. Man wird sehen, ob da jetzt printmäßig in den nächsten Tagen auch noch was nachkommt. Es bietet sich eigentlich grundsätzlich nicht so schlecht an. Wie gesagt, es steht ja dann im Oktober in Salzburg European Darts Championship an. Ja, also auch die Leistungen von Robbie waren in diesem Jahr ja sehr, sehr gut. Also der hat auf der Pro Tour einiges eingespielt bei diesen Players Championship-Turnieren, wo er als Nachrücker hingekommen ist. Und ja, Mensur, dessen Name steht in Österreich sowieso für den Dartsport. Finde ich ein bisschen schade, wie gesagt, weil es sehr viele Dartspielerinnen und Dartspieler in Österreich gibt. Auch gute, wirklich, da ist eine große Szene da. Auch sehr viele, die vielleicht einfach nur Fans sind und die vor allem das PDC-Dart interessiert. Und von daher, ja, hätte sich das schon ein bisschen einer breiteren Öffentlichkeit verdient. Vielleicht passiert es noch, aber ich glaube, dass es hier eher bei diesem, ja, einmaligen Highlight-Erfolgsbericht vermutlich bleiben wird, auch wenn ich es mir sehr, sehr gerne auch anders wünschen würde.
Ja, vielen Dank an Marcel für die Einblicke. Das ist auch nochmal eine Frage, die ich nochmal weitergeben wollen würde. Wie nimmst du das Ganze denn wahr, Christian? Also Österreich, sicherlich jetzt nicht so unterschiedlich zu bewerten zu Deutschland, aber ja, das ist dann immer fast ein bisschen schade, dass dann selbst so ein Triumph, wenn überhaupt er ausgespielt wird, dann auch nicht so nachhaltig erscheint, ne? Also es ist ja irgendwie auch ein Problem, was wir in Deutschland kennen.
Ja, definitiv. Und das hat auch, glaube ich, immer damit was zu tun, dass Darts natürlich eine Randsportart ist und vielleicht auch viele Medien auch gar nicht dieses Fachwissen dann haben oder sich vielleicht auch irgendwie gar keiner interessiert, dann da meinen Artikel oder einen Bericht, eine Matz mal anzufertigen über die Team-WM zum Beispiel. Ich meine, in Deutschland hätte sich das ja jetzt auch wieder angeboten, World Cup of Darts, ein sehr wichtiges Turnier einfach in Deutschland. Und die Abnehmerschaft, die ist ja, glaube ich, auch groß. Ich meine, Marcel hat das ja auch angesprochen. Der Dartsport in Österreich, der ist ja nicht klein. Und ich glaube, in Deutschland würde es auch viele geben, die sich über solche Artikel auch in der Zeitung oder auch mal im Fernsehen freuen würden. Nur das Problem ist einfach immer, dass wenn teilweise auch solche Berichte kommen, man kennt das ja im Vorfeld der WM, da gab es, glaube ich, auch mal einen ganz furchtbaren Artikel, Medium möchte ich jetzt nicht nennen, aber es war auch so eine private Anstalt gewesen, dass sich dann auch einfach immer wieder viele ärgern, wie der Dartsport einfach repräsentiert wird. Und natürlich würde ich mir medial viel mehr Aufmerksamkeit wünschen, weil es sich das auch einfach verdient. Es ist auch eine schöne Abwechslung neben König Fußball, wo ja gefühlt bis zur Kreisklasse alles durchexerziert wird. Deswegen, es wird, glaube ich, wieder so bei diesen, ja, trockenen Berichten bleiben, die dann einfach irgendwo hingeklatscht werden. Da könnte man wirklich viel mehr Liebe und Mühe hineinstecken. Nur das Problem ist, glaube ich, auch einfach, dass es von den Journalisten so kaum einer wirklich machen möchte, von diesen großen Medien, abseits jetzt, sage ich mal, von den Leuten, die sich wirklich dafür interessieren.
Ja, kommt mir dann aber auch ein bisschen zu kurz, dass einfach das Interesse dann häufig auch nicht so krass ist, ne? Also darf man auch nicht vergessen. Klar ist immer so ein gegenseitiges abhängiges Verhältnis. Also wenn es jetzt mehr Berichte geben würde, wäre sicherlich vielleicht auch das Interesse größer, aber man hat schon häufig das Gefühl, ich habe ja auch die Einblicke dann da beruflich, dass es abseits der WM dann noch echt teilweise ein bisschen Mauer läuft, ne? Also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich Mauer läuft, ne? Und das wird sicherlich in Österreich nicht anders sein. Das ist ja auch das, was Marcel uns letztlich gesagt hat. Eine Frage haben wir unseren österreichischen Kollegen aber noch gefragt. Und zwar, da er persönlich vor Ort war und es ja generell noch sehr restriktiv war, gerade im Vergleich zu Großbritannien, Medien waren auch nicht erlaubt. Es gab nur Zoom-Pressekonferenzen. Es gab ja auch nur eine limitierte Crowd und trotzdem wollten wir mal wissen, wie war es denn vor Ort, wie war die Stimmung?
Ja, genau, ich war in Jena vor Ort live dabei. Muss wirklich sagen, Stimmung war top. Es war von der Lautstärke her zum einen top, zum anderen auch, weil es sehr positiv war. Es sind die Spieler mit verschiedensten Fangesängen unterstützt worden, teilweise mit Fangesängen, die ich überhaupt noch nie gehört habe, bei irgendeinem Event. Und man kann mir glauben, dass ich da schon recht viel auch anschaue. Und das war wirklich eine sehr, sehr positive Stimmung. Es waren auch, ja, es war auch sehr gut besucht. Von daher ein absolut gelungener World Cup jetzt von dieser Seite. Man muss auch sagen, das ist sicher auch positiv hervorzustreichen, dass es auch in den Spielen, wo jetzt eben Deutschland als Gastgeberland dann am Start war, ist das deutsche Team sehr, sehr gut unterstützt worden. Aber es ist für mich eigentlich jetzt kaum aufgefallen, dass es hier unfair mit Pfiffen oder so gegen die gegnerische Nation dann gegeben hätte. Von daher ist das für mich wirklich positiv hervorzustreichen. Ich denke, dass sich Jena hier wirklich von einer sehr guten Seite präsentiert hat, vor allem das Publikum auch eine tolle Event-Location. Denke, dass das ein bisschen kompakter war als jetzt vielleicht, wenn man das jetzt vergleicht, zuletzt eben diese European Tour in Budapest oder wenn man da teilweise eben die Premier League Hallen dann kennt, wo die gespielt werden. Aber durch diese Kompaktheit kommt eben die Stimmung vielleicht noch ein bisschen besser rüber. Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden vielleicht noch ein bisschen mehr animiert, da auch mitzugehen. Und von dem her war das eine rundum sehr, sehr gelungene Veranstaltung.
Soweit also die Eindrücke von vor Ort von Marcel Hildes. Danke dir auf jeden Fall für die ganzen Antworten auf unsere vielen Fragen und wir wünschen dir auch eine gute Heimfahrt nach Österreich wieder. Ansonsten würde ich jetzt noch ganz gerne einfach von dir hören, wie du denn so die Stimmung bewertet hast am Fernseher. Mein Take dazu ist einfach, grundsätzlich glaube ich, bestätigt sich das, was Marcel gesagt hat, dass es auch für die Umstände dann doch eine gute Stimmung war, eine gute Atmosphäre. Gutes Publikum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie da die ständigen Ost-Ost-Ostdeutschland-Rufe brauche, aber das ist ja auch so ein bisschen was, was so ein bisschen Dynamo Dresden, Hansa Rostock-Vibes dann in die Halle bringt. Okay, gut, durchaus eine Eigenart dann sicherlich. Aber in allem war es ja dann doch recht fair auch über weite Teilen des Turniers.
Ich finde, dass sich der Standort Jena und der Standort Thüringen auch, glaube ich, gut präsentiert haben, dass dann natürlich auch die Halle, finde ich, gut gewählt wurde. Also diese 900 Zuschauer, die am Maxima rein durften. Die Halle ist ja jetzt nicht so groß gewesen. Marcel hat das schon angesprochen und da wirkt das auch nochmal gut. Also ich finde, das hatte so ein bisschen auch so ein Flair gehabt von so Dart-Turnieren von vor 10, 15 Jahren, wo man ja teilweise auch noch in kleineren Hallen gespielt hat. Und das sieht dann auch ein bisschen kompakter aus. Wenn man jetzt mal so ein paar Fangesänge natürlich ausklammert, die du schon angesprochen hast, Kevin, oder ob man jetzt wirklich immer wieder anstimmen muss, Timo Werner ist der Sohn einer Mutter. Ja, darauf kann ich gerne verzichten. Wenn ich das ausklammere, dann muss ich sagen, war es eine gelungene Veranstaltung in Jena.
Also machen wir einen Haken hinter den World Cup of Darts 2021. John Henderson is a major champion. Soweit dazu. Also, dann vielleicht jetzt nochmal ganz, ganz kurz der Blick voraus. Das hat ja auch Tradition hier im Podcast bei Checkout, dass wir natürlich auch auf das nächste Turnier blicken. Und ich würde sagen, machen wir das doch mal ganz schnell. Ich denke, da müssen wir auch nicht allzu viel Zeit verlieren, denn es handelt sich um das Nordic Darts Masters. Das ist die ganze World Series in 2021. Das Turnier hätte eigentlich im letzten Jahr schon stattfinden sollen, wegen Corona jetzt verschoben. Es findet aber nach wie vor in Kopenhagen in Dänemark statt und ist ja demzufolge das erste TV-Turnier auf skandinavischem Boden der PDC und wir haben mit 8 PDC-Spielern gegen 8 Spieler aus dem baltischen Raum ja das übliche Szenario bei einem World Series Event. Wenn wir jetzt mal auf das Draw schauen, Price an 1 gesetzt gegen Daniel Larsson, Tourcard Holder, dann Fallon Sherrick, die auch dabei ist gegen Nils Heinsö, den haben wir jetzt am Wochenende für Dänemark gesehen, ansonsten Dimitri Vandenberg gegen Johan Engström, Gary Anderson gegen den zweiten Dänen Andreas Jürgensen, Peter Wright trifft auf Marco Kantele, Johnny Clayton auf den dritten Dänen im Bunde Ivan Springborg, Michael van Gerven gegen Darius Labanauskas und Nathan Aspinall gegen Madas Rasma und Labanauskas und Rasma sind wahrscheinlich auch die einzigen, die da den gestandenen PDC-Spielern so richtig gefährlich werden können. Ansonsten würde ich aber natürlich noch nennen Nils Heinsö gegen Fallon Sherrick. Das klingt jetzt auch erstmal nach einer ausgeglichenen Partie. Oder was sagst du zu diesem Line-up?
Ja, kommt natürlich auch drauf an, welche Fallon Sherrick wir sehen werden. Ob wir tatsächlich die Fallon Sherrick sehen werden, die wir auch bei der WM gesehen haben. Sie hat, finde ich, so ein paar unterschiedliche Gesichter. Wenn sie ihr TV-Gesicht zeigen kann, dann sollte die Partie gegen Nils Heinsö tatsächlich auf ihre Seite gebracht werden. Ansonsten finde ich ein gutes Draw. Van Gerven wird auch gegen Labanauskas, glaube ich, gefordert werden. Aspinall Rasma auch eine schöne Sache. Kleines, kompaktes Turnier, auch wenn es sicherlich an ein paar Leuten vorbeigehen wird. Aber ich freue mich trotzdem auf dieses kleine, wie gesagt, kompakte Turnier.
Ja, also ist besser als nichts, ne? Aber irgendwie die Freude will sich bei mir jetzt noch nicht einstellen. Also klar, ich gucke mir das auch immer ganz gerne an, weil man dann ähnlich wie beim World Cup, gerade an dem ersten Tag eines World Series Events mit den ganzen lokalen Spielern, dann doch ein paar Nasen dabei hat, die man sonst nicht so häufig sieht oder auch gar nicht. Insofern, das hat immer ein bisschen Charme, aber hinten raus ab dem Viertelfinale wird es dann eben die schon häufig gesehenen Begegnungen geben. Trotzdem natürlich kann sich das auch dann schön hochschaukeln und kann zumindest dann vom Niveau her richtig knallen. Und ja, ich denke, mit diesen Eindrücken können wir euch dann jetzt auch in die Woche entlassen. Wir werden uns natürlich nächste Woche melden und werden dann über das Nordic Darts Master sprechen. Das Turnier beginnt am Freitag und endet dann auch schon am Samstag. Also Viertelfinals, Halbfinals und das Finale wird es am Samstag geben. Und wir sprechen dann drüber am Montag in der nächsten Folge von Checkout, der Darts Podcast. Dann natürlich auch mit einem Ausblick auf das zweite und letzte European Tour Event in diesem Jahr, der Gibraltar Darts Trophy mit drei Deutschen, Clemens, Schindler und Hempel. Also danke fürs Zuhören und bis in die nächste Woche. Macht's gut. Haut rein, bleibt gesund. Tschüss.
Ciao.